Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hey, und wie schön, dass ihr dabei seid. Diese Episode enthält übrigens Werbung von QS. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur allerersten Folge im Jahr 2026. Ich finde das so schön, dass wir jetzt schon so viele Jahre gemeinsam ins Jahr starten. Ich hoffe, ihr habt euch nur schöne Dinge vorgenommen für dieses Jahr, die das Jahr leichter machen. Dinge, auf die ihr euch vielleicht freuen könnt. Denn ich glaube, genug Pflichten haben wir alle. Umso wichtiger ist es, dass man sich so ein paar Highlights fürs Jahr setzt. Und dafür finde ich es immer der Neujahresbeginn ein guter Zeitpunkt. Für diese Folge habe ich mir vorgenommen, dass wir über den Aktivstall sprechen. Und Gründerin davon ist Gabi Möhrigsmann. Deswegen ist sie auch mein Gast. Ja, und der Aktivstall ist ein Stallkonzept für Schweinehalter, also für euch wird diese Folge ganz besonders interessant sein. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich, viele kennen das vielleicht, rund um die Weihnachtszeit kommen immer ganz viele Pakete nach Hause, wenn man vom landwirtschaftlichen Betrieb kommt, wo sich landwirtschaftliche Partner für die Zusammenarbeit bedanken. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn diese Pakete vollgestopft sind mit regionalen Produkten. Und so war das bei uns bei einem Paket und so habe ich eine Bierknackerwurst ausgepackt, wo ganz fett drauf stand Aktivstall. Und ich habe mir gedacht, das könnte doch auch mal ein interessantes Thema für meine Hörer sein. Und vielleicht kann man sich die eine oder andere Sache auch abschauen. Gabi hat auf jeden Fall dieses Konzept entwickelt. Warum sie das entwickelt hat und welche Vorteile das hat, was sie vielleicht auch in den letzten Jahren über dieses Aktivstallkonzept gelernt hat, welche Tipps sie geben kann, das wird sie uns alles erzählen. Sie berät auch übrigens Betriebe dabei, vielleicht das eine oder andere Mal umzustellen. Ja, für diejenigen, die heute das erste Mal reinschalten, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selber komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover und ich selbst habe Landwirtschaft studiert und freue mich, dass ich hier regelmäßig Einblicke in die Landwirtschaft geben kann und vielleicht auch bei dem einen oder anderen was anstoßen kann auf dem Betrieb. Ich habe noch einen weiteren Podcast, der heißt 63 Hektar. Den findet ihr in der ARD Audiothek. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal. So, also, liebe Gabi, was könntest du eher durchhalten? Ein Dry January oder ein Veganary? Also du weißt, was ich meine. Entweder einen Monat lang nichts trinken oder einen Monat lang sich vegan zu ernähren.
Ja, ist komisch, dass du mich jetzt gerade sofort das fragst. Diese beiden Sachen haben mich sowieso schon so ein bisschen umgetrieben. Aber ganz klar dry. Ganz klar dry, das ist für mich überhaupt kein Problem. Aber ich habe halt gedacht, mein Gott, ey, warum muss es denn immer so extrem? Der wäre ja auch mal schön, wenn es irgendwie mal so einen Januar gäbe, wo man sich mal für regionale, nachhaltige Produkte entscheidet. Warum muss immer alles mit Verzicht sein? Warum kann es nicht mal mit was Gutem bewegen sein? Das habe ich so gedacht, weißt du?
Ja, schön. Ja, bei mir ist es so, mich betrifft dieser Dry January immer, weil ich im Januar Geburtstag habe und ich dann gerade zum Beispiel, als ich 30 wurde oder so, die Hilfe der Gäste irgendwie überzeugen musste, dass man jetzt wirklich Party machen sollte. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich, weil ich das eine ausschließe, das andere sagen. Und ich glaube, du liest es jetzt als Verzicht. Ich lese das auch immer als Herausforderung, vielleicht mal was auszuprobieren in der Küche. Ja, aber wie du schon sagst, da könnte man, vielleicht müssten wir uns einen anderen Stempel dafür aussuchen, dass man irgendwie guckt, welche Landwirte habe ich in der Umgebung und wie kann ich besonders regional einkaufen. Müssten wir uns mal, ich brauche irgendein fancy Wort, wo man noch Januar mit reinkriegt. Überlege ich mir mal was. Okay. Ja.
Sehr schön.
Neujahrsvorsätze. Team, ich mache das wirklich oder nach 10 Tagen ist alles vorbei?
Nein, ich mache das auf jeden Fall. Ich habe beschlossen, dass das Jahr 2026 grandios wird. Ja. Das habe ich auch meinen Landwirten gesagt und mit Sarah Dehm von unseren Abnehmern von Kaliber. Wir haben das einfach beschlossen. 26 wird grandios.
Den Januar bei euch auf dem Hof. Erstmal Ruhe im System oder direkt wieder Vollgas?
Nee, der Januar ist anders als die anderen Monate, aber der Januar, was heißt Vollgas, klingt wieder so. Also ich werde so ungern gefragt, Gabi, wie viele Stunden arbeitest du denn? Weil das geht ja oft in so eine Richtung, oh, stöhn, ich muss so viel arbeiten. Aber mein Mann und ich haben uns eigentlich unsere Arbeit so strukturiert, dass die gleich unser Hobby mit abbildet. Und wir da einfach richtig Bock drauf haben. Und der Januar geht bei uns halt immer so ein bisschen in Richtung, wie stellen wir unseren Betrieb neu auf? Und jetzt mittlerweile ja auch sogar mit unseren Söhnen und auch die Freundinnen haben auch Bock, so dass wir da auch ein gutes Team sind. Wir haben zwei ganz tolle Mitarbeiter. Und da ist eben dieser Januar immer so ein bisschen so, hey, wo geht die Struktur in unserem Betrieb? Wie wird das weiterentwickelt? Und das macht eigentlich richtig Spaß.
Oh, ja, schön. Ja, bei uns, ich komme ja von einem reinen Ackerbaubetrieb. Hier mäht und mut nichts. Hier bellt höchstens mal ein Hund. Und bei uns ist wirklich erstmal Ruhe im System. Und bei uns fängt das ja so ein bisschen später erst an. Ja, liebe Jan, stell dich doch gerne einmal vor für diejenigen, die dich hier gar nicht kennen und erzähl uns auch etwas zu deinem Betrieb, damit wir den so ein bisschen vor Augen haben.
Ja, ich bin Gabi Müritzmann und mein Mann und ich machen seit 2000 Landwirtschaft, sind damals angefangen mit 20 Kühen in unserem jetzigen Wohnhaus und haben dann so gedacht, ach, was machen wir denn? Und wir haben uns dann mal darauf verlassen, dass wir das machen müssen, wo wir richtig Lust drauf haben und zu haben. Und diesen Weg gehen wir jetzt seit 26 Jahren. Und dadurch sind wir mittlerweile relativ breit aufgestellt. Mein Mann hat Hähnchenställe gebaut, da sind wir dort mit im deutschen Tierschutzlabel. Dann haben wir einen Bio-Legehennenstall, einen Freilandlegehennenstall, Jungkennenaufzucht. Und ich habe vor 26 Jahren einen Hof gekauft, wo ich mir eine Schweinehaltung aufgebaut habe. Und ja, das Ganze heißt dann heute Aktivstall für Schweine. Und da bündel ich 9 Betriebe drin und wir vermarkten die an Abnehmer. Unser Hauptabnehmer ist Sarah Dehm von Schulte Lastrupper Wurstbahn mit Kaliber und Glücksat. Und wir haben da auch ein ganz enges Miteinander. Und diese 9 Betriebe, wir sagen immer, wir sind wie so eine kleine Aktivstallfamilie. Wir arbeiten wirklich mit mehr Tierwohl von der Zuchtsau über die Muttersau, die Aufzucht und die Mast. Transport, Schlachtung, Verarbeitung, also das Miteinander mit unseren Abnehmern spielt eine Rolle. Den Ackerbau haben wir integriert, weil uns die Arbeit in Kreisläufen einfach wichtig ist. So, und das ist eben im Prinzip mein Part. So, also dieses ganze Bündelung der Landwirte, Zertifizierung für Auslaufweide, für Haltungsform, ITW, Kriterien, Kataloge und was dieses Ganze, was da noch so hintergehört. Und ja, der Mist all unserer Tiere geht in unsere Biogasanlage. Wir machen Strom daraus und ja, die Nährstoffe für den Ackerbau bleiben erhalten. Und wir haben so 350 Hektar, wo aber 300 Hektar von gepachtet sind.
Ja, und wo liegt euer Betrieb?
Wir liegen in Melle, liegt unser Hauptwohnsitz, weil wir wirtschaften über 5 Betriebshöfe mittlerweile. Und unser Sitz, wo wir wohnen, ist in Melle. Und dann sind die anderen Standorte mit Legehennen, mit Schweinen und so, sind bis maximal 10 Kilometer von diesem Standort entfernt.
Ja, mein Hauptthema, also ihr habt ja sehr, sehr viele Themen, zu denen ich jetzt Fragen stellen könnte, aber ich wollte mich heute auf deinen Aktivstall konzentrieren. Ja. Beschreib uns mal, wie der aussieht. Also was ist ein Aktivstall?
Ja. Ich bin mit Schweinehaltung groß geworden und damals hat mich halt so umgetrieben, warum haben die Schweine keinen Ringelschwanz? Warum können die Schweine nicht nach draußen? Warum können die Sauen nicht mit den Ferkeln rumrennen? Und ja, und weil ich das bestehende Gebäude gesehen habe, habe ich immer mich damit beschäftigt, wie kann man Altgebäude zu mehr Tierwohl umbauen? Weil ich bin ja als Kind in so einem Schweinestall mit groß geworden, so mitgelaufen. Und habe mir dann halt immer Gedanken gemacht, ach, was könnte man aus diesem Stall Schönes machen? So, und ich bin dann schon in den 90er Jahren angefangen, in Großgruppen zu arbeiten. Einfach, weil in Großgruppen kann man den Tieren so viel bieten und man kann so viel ausprobieren, ne? Nehmen sie die Beckentränke an, nehmen sie die Heuraufe an und so weiter. Und Aktivstall heute ist einfach, dass die Zuchtsau, Muttersau, freie Abferkelung, dass die tragenden Sauen und die im Deckzentrum, dass die sich aussuchen können, wollen wir rein oder wollen wir raus, wollen wir in Stroh oder wollen wir Liege kühlen, wollen wir Wühlerden scheuern, duschen und so weiter. Und das Gleiche gilt eben für Aufzucht und Mast auch, sodass wir ab der Aufzucht halt immer im Prinzip den Tieren ein ganzes Gelände bieten, wo sie ganz viel Abwechslung in Bewegung und Fütterung haben und können sich im Prinzip aussuchen, wollen wir rein, wollen wir raus, wollen wir duschen, wollen wir baden, wollen wir suhlen, wollen wir in Stroh, wollen wir Heu, wollen wir Silage, wollen wir Wühlerde, wollen wir scheuern und so weiter. Und das kann man aber auch in unseren Kriterienkatalogen auf www.aktivstall für Schweine sehen. Und das andere war dann eben das Aktivstall für Schweine. Ich hatte dann selber vor 20 Jahren noch kleine Kinder und habe dann auch die Notwendigkeit gesehen, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen müssen, weil es halt immer weniger Landwirte gibt. Und meine Kinder waren auch in ihren Klassen immer die einzigen Landwirtschaftskinder. So, und deswegen sind wir dann frühzeitig mit viel Öffentlichkeitsarbeit angefangen, sodass das auch ein Kernstück von Aktivstall für Schweine ist. Jeden Samstag 10 Uhr kann man uns zum Beispiel besuchen. Die anderen Aktivstall-Landwirte arbeiten mit Events. Und wenn man auf unsere Homepage Aktivstall für Schweine geht, dann sieht man auch die Livestreams. Da kann man also die Schweine dann live beobachten.
Ja, ich denke, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Landwirte, die hier zuhören, sich so denken, Aktivstall, das klingt für mich nach mehr Arbeit, mehr Kosten vielleicht, wenn es auch um Krankheitsfälle geht und mehr Stress für mich als Landwirt. Wie reagierst du auf solche Aussagen, auf solche Gedanken?
Ja, also ich sage halt immer, es gibt ganz viele Ernährungswünsche, ja? Haltungsform 1, 2, 3, 4, 5, bio, vegan, laktosefrei, vegan, vegetarisch und so weiter. So, jeder Landwirt muss für sich gucken, welcher Typ Landwirt oder welche Typ Landwirtin bin ich? Wo habe ich Lust drauf? Weil ich sag mal, jedem Ernährungswunsch muss auch die jeweilige Produktion gegenüberstehen. Und es macht gar keinen Sinn, wenn ich selber als Landwirt oder Landwirtin in meinem Kühlschrank nur Haltungsform 1 und 2 habe in meinem eigenen und dann auf dem Betrieb aber 4 oder 5 machen will. Also das muss schon irgendwo auch eine innerliche Einstellung sein. Und natürlich, ganz natürlich sind wir auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und dieser Spagat für uns jetzt zum Tierschutz, zum Umweltschutz und auch zur Wirtschaftlichkeit, das ist eben das, was gelingen muss. Also natürlich kann ich hier nicht doppelt so viel Platz den Tieren geben, doppelt so viel Arbeit haben und sagen, ja, ich kriege aber den gleichen Preis wie mein konventioneller Kollege. Dann gehe ich halt ganz schnell in die Insolvenz und das ist nicht zielführend.
Ja. Du hattest es gerade selber gerade eben schon angesprochen, dass es ganz, ganz unterschiedliche Ernährungswünsche gibt. Wie schafft ihr es denn, Kunden zu gewinnen, wenn ihr ja eigentlich zwischen, ihr seid ja nicht Bio, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich glaube, das ist dann so das Label, wo viele was mit sich vorstellen können, weil ja die meisten so denken, das ist konventionell, das ist Bio, also komplett schwarz und weiß. Diese starke Trennung mag ich einfach nicht, weil ich denke, dass auch viele konventionelle Betriebe ganz, ganz viel machen, was auch Biobetriebe machen. Und ich glaube, dass es auch den gegenseitigen Systemen immer gut tut, sich was abzuschauen. Wie gewinnst du die Kunden?
Ja, genau damit, was du gerade gesagt hast. Also ich selber bin mit konventioneller Schweinehaltung groß geworden, bin dann nach dem Studium in Bio gegangen. Und Aktivstall für Schweine steht eben auch dafür, dass es offen ist für alles. Egal ob Bio, ob konventionell und ob Freiland. Und Aktivstall für Schweine versucht halt, das Positive aus allem zu verbinden. Ja, wir haben Freilandaspekte im Aktivstall, wir haben konventionelle Aspekte und wir haben auch Bio-Aspekte in unserem Aktivstall für Schweine im Konzept.
Sind so konventionelle Aspekte, und damit wir uns darum
zum Beispiel haben. Schweine können nicht schwitzen und sind sogenannte Liegekühler. Und wir haben eben auch 3/4 des Stalls sind Strohausläufe und feste Flächen, aber 1/4 sind auch Spaltenböden. Und da haben wir dann die Duschen und so weiter. Ne? Einfach, dass man auch eine saubere Sohle hat. Und dass die Schweine auch irgendwo ihre Körpertemperatur regulieren können. Und sie zeigen einem ja auch, was sie annehmen. Und wir haben eben auch ganz viel so entwickelt, dass wenn irgendwo Stau war, ein Kampf der Tiere um Ressourcen, dann brauchten wir da mehr von. Ja? Und es ist eben auch so, dass der Spaltenboden auch angenommen wird. Ja, das hat unterschiedliche Funktionen. Das eine ist zum Liegekühlen und das Stroh ist zum Wühlen. Und warum wühlen Schweine? weil sie nach Futter suchen. Und das Schöne ist, im Stroh, ich streue jeden Tag neu ein, da sind ja Körner drin und da haben sie auch einen Wühlerfolg. Also das hat unterschiedliche Zwecke, jeder Bereich. Und da haben wir eben von allem gelernt. Und aus Weidehaltung haben wir uns zum Beispiel abgeguckt, dass wir nicht nur überdachte Ausläufe haben, sondern auch unüberdachte Ausläufe, damit unsere Schweine eben auch Sonne, Wind, Regen, Schnee jetzt. Ich habe heute schöne Schneefotos gemacht.
Ja, sind sie jetzt beim Schnee? Sind sie dann eher drin?
Nein, jedes Schwein sucht jeden Bereich dreimal am Tag auf, egal ob Regen, Schnee oder Sonne, aber unterschiedlich lange. Unterschiedlich lange. Also sie gehen jetzt absolut auch in Schnee, aber nicht, dass sie da jetzt meinetwegen 3 Stunden verweilen. Dann sieht man, auch jetzt gehen wir dann aber auch mal gerne in den beheizten Bereich, weil ich habe ja auch einen Bereich, wo eine Heizung ist jetzt für den Winter. Und da gehen sie dann zwischendurch auch hin und heizen sich dann einfach mal wieder auf.
Mhm. Und was würdest du sagen, welche Betriebe passen zum Aktivstall? Also wenn ich jetzt Landwirt bin, zuhöre und mir so denke, okay, ein paar Elemente, das könnte ich mir schon mal vorstellen, mich so langsam in diese Richtung zu entwickeln. Was könnte man zuerst ändern?
Was der Betrieb zuerst ändern könnte?
Ja.
Mhm. Also eigentlich fangen wir immer, es kommt ja erstmal darauf an, von was für einem Betrieb sprechen wir. Sprechen wir von einem Saunbetrieb oder sprechen wir von einem Mastbetrieb? So, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Saunbetrieb haben, der seine Saunen noch im Ferkelschutzkorb hat, ja? Und natürlich hat er Angst, also vor einem Rieseninvest mit freier Abferkelung. Und sagt man, dann baue ich meinen ganzen Stall um und nachher funktioniert das nicht und ich habe mehr erdrückte Ferkel. So, und dann fange ich eigentlich mit diesem Betrieb immer, ich sag mal, der Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt, dass man erstmal fragt, hey, was ist denn eigentlich deine Lieblingssau? Weil das ist ja meistens eine ganz liebe Sau, diese Lieblingssau. Und dann gucken sie schon immer, woher weiß die, dass ich eine Lieblingssau hat? Hat jeder Landwirt, jeder und jede Landwirtin. So, und dann sage ich einfach, komm, wir bauen jetzt einfach mal versuchsweise für deine Lieblingssau eine Bucht um und probieren das einfach mal. Und dann sagen wir einfach, wie muss die Bucht aussehen und so weiter. Und das ist eigentlich der Weg, weil Angst ist überhaupt kein guter Berater. Man muss richtig Bock haben auf dem, was man tut und richtig Lust und so Blut geleckt hat man in der Regel dann, wenn man merkt, es funktioniert auch. Weil natürlich ist so ein Rieseninvest erstmal abschreckend. Und keiner möchte ja pleite gehen mit dem, was er tut. Und deswegen muss man in der Regel erstmal sehen, dass es funktioniert. Und genauso beim Mester sage ich ganz oft, wenn der jetzt mal wegen breiten Gang hat, da muss man ja erstmal klären, bin ich überhaupt der Mensch für Großgruppen? Weil das Arbeiten in Großgruppen ist ein komplett anderes als in kleinen Gruppen. Mhm. So, und damit man nicht seinen ganzen Stall zerdeppert und nachher total unglücklich ist, weil man eigentlich mehr der Mensch für kleine Gruppen ist. Wenn der Stall es hergibt, ich komme dann auch gerne raus oder die Landwirte, die Höfe schicken mir Stallpläne. Wenn der Stall es hergibt, ist es ganz gut, wenn man zum Beispiel einmal übt, indem man die Türen aushängt und meinetwegen nicht mehr 20er-Gruppen hat, sondern dann auf einmal eine 100er-Gruppe. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Jeder Stall ist anders. So, und dann kann man schon mal üben, wie ist das denn überhaupt, wenn ich Tierkontrolle nicht mehr nur vom Gang machen kann, wenn ich wirklich in die Gruppen rein muss und. Bin ich da überhaupt der Typ für?
Ich weiß, dass wir auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben wirklich genug zu tun haben und trotzdem wird von uns erwartet, dass wir die Klimabilanz im Blick haben. Und damit uns das nicht einfach noch mehr Arbeit macht und uns irgendwann auf die Füße fällt, so wie es bei mir manchmal passiert, wenn ich mich um Dinge nicht kümmere, gibt es die QS-Klimaplattform. Damit können wir unsere CO2-Emissionen total easy und vor allem kostenlos, das finde ich ja auch ganz attraktiv, auf dieser Plattform einpflegen und erfassen. Und was ich auch gut finde, diese Plattform ist so aufgebaut, dass man sie easy versteht, dass sie übersichtlich ist, dass sie praktisch ist und einfach ohne viel Schnickschnack, so dass man sich auch wirklich im Alltag einfach mal dran setzen kann. Diese Plattform ist übrigens vorerst für schweinehaltende Betriebe, also ihr hört am besten noch genauer zu. Und weil die EU ja mit ihren Richtlinien wie der von CSRD nach mehr Transparenz fordert, kommt diese Lösung ehrlicherweise gerade recht. Wir behalten, und das ist ja vielen da draußen sehr wichtig, die Kontrolle über unsere Daten und entscheiden einfach komplett selbst, wem wir unsere Daten irgendwann dann zur Verfügung stellen wollen. Ob es Abnehmer, Banken, Kunden, ja, oder Versicherungen sind. Mehr Infos dazu findet ihr auf q-s.de/klimaplattform. Ich verlinke euch aber auch gerne den Link in den Shownotes.
Bin ich da überhaupt der Typ für? Und deswegen, man muss nicht in der Regel immer sofort anfangen, seinen ganzen Stall zu zerschlagen. Man kann da auch erstmal Erfahrungen sammeln und dann weiß man auch mehr, was bin ich eigentlich für ein Mensch, Landwirt oder Landwirtin. So, und wer bei uns mitmachen will, das ist eigentlich, ich sage immer, wir 9 Höfe, sowohl Frauen und Männer geführt. Das ist mir auch immer wichtig, ganz wichtig, ja, dass das nicht nur männergeführte Betriebe sind, weil die Perspektive des Mannes ist eine ganz andere als die der Frau. Und beide Perspektiven sind für mich gleich wertvoll. Und wenn man diese beiden Perspektiven zusammenbringt, dann wird was Grandioses daraus. Und deswegen, das haben wir für 2026 nämlich auch noch beschlossen. Das muss noch viel mehr zusammen. Im Moment sind wir von den 9 Betrieben 3 frauengeführte Betriebe und 6 männergeführte. Einfach, weil es weniger frauengeführte Betriebe gibt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, man hat es jetzt auch schon rausgehört. Also du berätst auch richtig Betriebe. Also darauf nochmal eine schnelle Antwort. Was muss man für einen Betrieb sein, um sich dafür zu eignen?
Ich glaube, man muss sich dafür interessieren, einfach mal auf Aktivstall für Schweine gehen. Und man muss sich entweder für die freie Abferkelung oder den Ringelschwanz, aber auch für Transparenz, das ist auch so eine Säule bei uns, interessieren. Und wer Bock hat, mit einer kleinen Aktivstallfamilie ganz eng zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen, das sind so die Grundvoraussetzungen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch immer gar nicht so einfach ist mit den Genehmigungen. Deutschland hat ja immer viele Regeln. Und wie sieht's da aus mit so einem Aktivstall? Wann wird's da irgendwie schwierig oder komplex?
Also unsere Erfahrung ist, es hängt natürlich immer von dem Landkreis auch ab und was für eine Viehdichte das schon ist. Und genau, da muss man aber einfach gucken. Das kann man so nicht sagen. Wir haben auch die Aktivstallbetriebe sind in verschiedenen Landkreisen und das wird halt ganz unterschiedlich gehandhabt. Und ja, und da ist eine Genehmigung zu bekommen von relativ unproblematisch, also leicht eigentlich ist es nie, aber von relativ unproblematisch bis sehr schwer mit vielen Auflagen.
Ja, für was ist es so wichtig, eine Genehmigung zu bekommen? Wahrscheinlich für den Außenbereich. Vieles kann man doch wahrscheinlich auch ändern, ohne dass man das irgendwie anmelden muss, oder?
Ja. Also vom Prinzip ist, kann der Landkreis sagt, ob das, was du da machst, eine wesentliche bauliche Veränderung ist. Mhm. So, und das ist teilweise ein bisschen Ermessensfrage. So, aber aus der Erfahrung kann man sagen, solange man in seinem Gebäude und die Lüftung nicht ändert und so weiter, was ja Bestandteil der Genehmigung ist, ist das relativ unproblematisch. Aber in dem Moment, wo ich eben Ausläufe nach draußen haben will, den Stall öffne, brauche ich ja eine neue Genehmigung. Da komme ich ja nicht drum rum.
Und was ändert sich, da will ich jetzt mal konkret irgendwie drauf eingehen, was ändert sich für den Landwirt oder die Landwirtin in Bezug auf Arbeitszeit? Ich glaube, das ist vielen wichtig. Ja. Dann die Kontrolle, die Tierbeobachtung, generell das Management, wenn man jetzt auf die Mast schaut.
Ja, genau. Also, ich kann das jetzt nicht genau an Stunden festmachen und das hat folgenden Grund. Wir nehmen jetzt mal einen Betrieb mit 1000 Mastschweinen. Ja, weil das sind wir hier auch. So. Und der eine braucht für seine 1000 Mastschweine so und so, in konventionell so und so viel Stunden und der andere braucht mehr. So, das ist schon von Landwirt zu Landwirt unterschiedlich. Aber ich kann sagen, dass ich hier an diesem Standort für 1000 Mastschweine konventionell und jetzt im Aktivstallkonzept brauche ich doppelt so viel Zeit, muss ich einplanen wie vorher. Es ist einfach der doppelte Arbeitszeitbedarf, wenn man in so einem Konzept arbeitet. Und das fängt ja auch an mit der ganzen Strohbergung, der Mist muss wieder weg. Das ist ja nicht unbedingt nur am Tier. Ja, das ist eben auch das Drumherum, macht mehr Arbeit. Und wenn es mit der Hofpflege, also dadurch, dass man ständig am Abmisten und Streuen ist, hat man auch viel mehr mit Hof sauber machen zu tun. Das gehört ja auch dazu. Ne? Mhm. Genau.
Und wie sieht es bei dir aus mit der Tiergesundheit? Ich glaube, das ist ja auch immer so eine Sorge.
Ja.
Wenn ich mir jetzt alles aufmache, dann hole ich mir auch mehr Krankheiten rein.
Genau, das ist bei uns auch ein zentraler Punkt im Kriterienkatalog. Man kann ja jetzt nur so immer den Schnitt sagen. Natürlich können Aktivstallschweine auch mal krank werden und so weiter. Mir ist es aber ganz wichtig, den Schlachthof, wo wir mit zusammenarbeiten, da ist dann immer eine Auswertung der Organbefunde der Aktivstallschweine und daneben ist der Vergleich ist der Schlachthofvergleich. Also alle Tiere, die am Schlachthof geschlachtet werden. Und deswegen kriege ich von jedem dieser neuen Betriebe die Wiegeprotokolle zugeschickt, weil das ist mir ganz wichtig, dass wir eine gute Tiergesundheit haben. Und wenn es mal irgendwo hakt, dass man guckt, warum und dass man dann auch wieder besser wird. Und ich kann aber sagen, dass wir da schon unter dem Schlachthofvergleich mit den Aktivstallschweinen liegen und dass sie da schon auch eine gute Gesundheit aufweisen.
Okay, schön. Ich glaube, diese Frage interessiert auch viele. Also so eine Investition muss sich ja auch irgendwie rechnen. Was
ja.
macht das denn das Ganze dann für dich jetzt auch wirtschaftlich gesehen attraktiv?
Naja, wir kümmern, also ich bündel ja diese neuen Betriebe und wir kümmern uns selber um die Vermarktung. Also treffe ich mich dann zweimal in dem Jahr mit allen Landwirten, wo es nur um unsere Kosten geht, ja? Sowohl beim Sauenhalter, Aufzuchtmast. So, da muss jeder seine Deckungsbeitragsrechnung mitbringen. Wer das dann nicht gemacht hat, kann dann schlecht mitreden, machen aber in der Regel alle. Und ja, und dann reden wir da ganz offen mit so drüber. Und dann gehe ich halt an unsere Abnehmer und lege auch detailliert unsere Kosten dar. Das Gleiche machen unsere Abnehmer aber auch in der Verarbeitung gegenüber mir. Ja, und sagen auch, wo denen ihre Kosten ist. Und wo vielleicht die Grenzen sind beim Kunden auch, was wir nicht mitgeben. So. Und wenn wir dann sagen, so, jetzt sind wir wirklich zu teuer oder was weiß ich, weil unsere Kosten gestiegen sind, manchmal müssen wir auch gucken, wo können wir wieder einsparen. Weil man merkt das ja, wenn es hinten keiner mehr kauft. Ja? Und deswegen sind wir da immer schon sehr nah dran. Corona war eine grandiose Zeit. Jetzt ist es wieder etwas schwieriger. Aber ich weiß auch nicht, diese Weltuntergangsstimmung, die bringt uns ja alle nicht nach vorne. Das ist wie so eine Handbremse und die müssen wir jetzt auch mal wieder lösen und uns mal alle bewusst werden, was wollen wir denn jetzt einfach? Und glaube ich auch dran und genau. Und wir gehen diesen Weg jetzt erstmal weiter, aber wenn es keiner kauft, dann muss man natürlich auch umdrehen und wieder umdenken.
Wer glaubst du sind deine Kunden, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt eher, also ich am einfachsten fände ich es immer, wenn es direkt so Großabnehmer wären, wie zum Beispiel irgendein großes Luxushotel, was gutes Essen auf dem Tisch haben möchte. Sind das dann so die Leute, die viel bei dir einkaufen oder ist es wirklich der Privatkunde, der ja dich irgendwie kennt? Wie würdest du sagen?
Ja, genau. Also ich sag mal, über Glücksat Sarah Dehm, Schulte-Lastrupper Wurstbahn, liegt es ja unter Glücksat im Lebensmitteleinzelhandel. Und da platziert Glücksat natürlich die meiste Ware, ja? Wenn wir jetzt aber so auf unseren Seiten auch gucken und auch im Lebensmitteleinzelhandel, ich sag mal, 80% der Frauen machen ja immer noch den Einkauf, ja? Und wenn wir jetzt, natürlich gucken wir auch auf unseren Seiten im Social-Media-Bereich, wen interessiert das überhaupt? Und unsere Quote liegt bei 75% Frauen. So, und wir versuchen jetzt auch wirklich noch mehr Männer dafür zu begeistern. Das gelingt teilweise über die Griller-Szene.
Ja,
und da ist zum
Grillen ist doch männlich.
Genau, und da ist zum Beispiel, da geht es dann auch ganz viel um Fleischqualität. Die Aktivstallschweine haben durch diese Abwechslung in Bewegung und Fütterung eine tolle Fleischqualität. Und ich sag mal, den Griller, den nicht unbedingt das Tierwohl interessiert oder unsere Geschichte, den interessiert die Fleischqualität. So, also müssen wir in die Richtung auch kommunizieren. Und bei unseren Stallbesuchen kommen durchaus viele Frauen, viele Familien, aber auch Rentner, die da durchaus Interesse haben. Deswegen, unsere Hauptplattform ist auch immer noch Facebook, die für uns ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil da sind die Kunden. Das sind komischerweise nicht unbedingt die Instagram-Follower. Also, und das nächste ist halt einfach, dass wir einfach merken, wer so bei diesen Hofbesuchen kommt. Ich frage immer, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Weil eigentlich, muss ich sagen, der Austausch mit Vegetariern, der ist mir mittlerweile so wertvoll, weil die haben sich um Ernährung genau so viel Gedanken gemacht wie ich.
Ja,
weil mir ist das ja nicht nur beim Schwein wichtig, sondern bei anderen Lebensmitteln ist mir das auch wichtig. Und wir sind nur zu einem, sagen wir mal, zu einem unterschiedlichen, wie sagt man, Fazit gekommen, zu einem unterschiedlichen Lösung gekommen. Ja, die verzichten ganz auf Fleisch und ich möchte eine verbesserte Tierhaltung. Und hier sind auch sehr viele Vegetarier mit Kindern, die halt nicht gleich sagen, meine Kinder müssen von vornherein sich vegetarisch ernähren, sondern...
Das ist auch deren Entscheidung, ne?
Ja, genau, es ist deren Entscheidung und wir gucken uns jetzt einfach mal unterschiedliche Betriebe an. Und das finde ich so toll, dieses Miteinander, das ist so wertvoll und dieser Austausch, weil ich stelle mich ja auch jetzt nicht hin und sage, meine Meinung ist die einzig richtige in diesem Land. Es ist einfach nur meine Meinung. Und ich suche Menschen, die vielleicht so ticken wie ich. Und das sind dann oft unsere Kunden, die genauso ticken. Ne? So.
Aber ich höre raus, viel von deinem Erfolg ist auch im Größten, also so die Überschrift davon ist auch Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise Kommunikation, offene Hoftore, Transparenz, hast du ja auch schon gesagt, dass es für euch wichtige Säulen sind. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt manche denken, ja, okay, wenn die Schweine da so wahnsinnig aktiv sind, sich viel mehr bewegen, könnte ich mir, also ist ja die logische Schlussfolgerung, müsste ich auch mehr füttern, was für mich wieder heißt, mehr Kosten. Wie ist denn da so die Leistung?
Ja, und das war mir eben ganz wichtig, dass wir nicht mehr Futter brauchen, weil mehr Futter wäre nicht gut für unseren Planeten, weil es die CO2-Bilanz schlechter machen würde. So, und das war eben auch so was, du hast mich eben gefragt, was wolltest du von konventionell? Ja, die gute Futterverwertung.
Ja.
Die wollte ich von konventionell, weil die fand ich, in Bio war die schlechter und das ist nicht gut. Also das ist gut, dass in Bio die Schweine viel mehr Tierwohl haben. Ich wollte das Tierwohl aus Bio und die Futterverwertung aus konventionell und auch das Liegekühlen und so weiter. Und das haben wir auch geschafft, weil es ist nicht so, dadurch, dass sie mehr laufen und so weiter, dass sie mehr Futter brauchen. Dadurch, wir hatten ja eben das Thema Tiergesundheit, dass wir uns so viel mit Tiergesundheit und mit dem Ringelschwanz beschäftigen. Also der Ringelschwanz zeigt einem, wenn irgendwas nicht stimmt.
Mehr.
Also setzen wir auf eine gute Magen-Darm-Gesundheit, auf Tierwohl, auf Wohlbefinden. Und dadurch, dass wir, sagen wir mal, der Ringelschwanz hat 888 Faktoren, die man verkehrt oder richtig machen kann. Dadurch, dass wir sehr viel richtig machen, schöpfen wir das Potenzial des Tieres mehr aus. Und dadurch haben wir dann keine schlechtere Futterverwertung als konventionell.
Mhm.
So, und damit haben wir wieder eine gute CO2-Bilanz und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich allerstolzesten drauf bin, weil das vor 30 Jahren so, als dieser Gedanke entstanden ist, boah, das wird ein langer Weg. Das wird ein langer Weg. Genauso mit dieser freien Abferkelung. Wir brauchten eine Genetik, die mütterlich ist, die überhaupt dafür gemacht ist, dass sie in freier Abferkelung auch ihre Ferkel liebevoll großzieht. Und das sagt sich heute alles so einfach. Am Anfang ist das nur eine Vision, aber am Ende weiß man nie, geht das jetzt so auf, diese Vision, wie du dir das so vorgestellt hast. Und das ist eben immer so schön, wenn es dann geklappt hat. Aber auf diesem Weg war es auch ganz klar 2 Schritte nach vorne und 1 Schritt zurück.
Ja, jetzt würdest du also sagen, du hast jetzt ja schon, wenn man dir so zuhört, schon sehr, sehr viele Berufserfahrungen, hast auch bestimmt schon einige Fehler oder Learnings in der Zeit gehabt. Was könntest du denn jetzt Landwirten ersparen durch deine Erfahrungen, wenn man sich in Richtung Aktivstall bewegt? Was waren so die größten Learnings, die du nur gelernt hast, weil du es mal irgendwie falsch gemacht hast?
Ja, also da ist wirklich freie Abferkelung und Ringelschwanz. Da kann ich ganz viel erzählen. Und ich sag mal, meine Beratung beruht auch eigentlich nur darauf, dass ich aus meinen 30 Jahren Berufserfahrung Fehler weitergebe. Weil ich einfach denke, die muss ja nicht jeder nochmal machen. Also der Ringelschwanz, viele meinen auch immer so Beschäftigung, 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 ne? Aber
oder nur Platz.
Ja, oder nur Platz. Also Punkt 1 ist ganz klar die Tiergesundheit für den Ringelschwanz. Und dann ist es eben so ein, auch ein Kampf um Ressourcen, Futtermanagement, Wassermanagement. da fängt es erstmal mit an. Und da kann man das ja einfach weitergeben. Was ist die richtige Tränke? Wir haben in unserem Stall so viele Tränken und da hängen auch viele Tränken, die würde ich heute nicht mehr einbauen. Dann kann man doch an Landwirte, die heute umbauen, gleich sagen, ey, das ist die richtige Tränke, bitte nimm die. So, das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder bei der freien Abferkelung. Die Bucht muss so rum aufgebaut sein und nicht so rum. Der Kopf muss zum Gang aus den und den Gründen. Und das geht es einfach ganz viel darum, eigene Fehler weiterzugeben und damit die nicht jeder nochmal machen muss. Der Ringschwanz hat ja auch zum Beispiel viel damit zu tun, dass man nicht erst agiert, wenn der Schwanz ab ist, sondern dass man Tiersignale erkennt und im Prinzip sieht 2 Wochen, bevor der Schwanz in Gefahr ist. Und das ist eben das, was ich viel mit Landwirten mache, Schulung in die Richtung, obwohl es da jetzt auch die ersten KIs gibt, die auch in die Richtung gehen, Tiersignale erkennen. Aber ich sag mal, die letzten 20 Jahre habe ich das eben viel gemacht. Aber wenn das jetzt demnächst KI kann, ist auch für mich in Ordnung.
Das wäre ja eine Entlastung, das wäre ja was Schönes.
Ja, ne?
Okay, dann kommen wir auch schon zu meiner allerletzten Frage. Damit in Zukunft so eine Haltung eine größere Rolle spielen kann, was müsste sich dafür politisch, ja, und vor allem auch gesellschaftlich ändern, damit noch mehr Betriebe diesen Weg gehen können?
Also, das ist nochmal eine sehr gute und wichtige Frage, weil dafür müssen wir jetzt erstmal was klarstellen. Jedes Tierwohlprogramm, was wir in Deutschland haben, wird von Landwirten und Landwirtinnen überrannt, nicht von Kunden. Mhm. Ja, also das Interesse aus der Landwirtschaft ist riesengroß. Die Programme, die wir in Deutschland haben, können nicht alle Landwirte derzeit aufnehmen, die Interesse haben an diesem Weg. Das ist einfach so. Auf der anderen Seite fehlt es an Kunden. Ich bin aber weit dabei weg, dass ich sage, der Kunde kauft nur billig, ja, weil dieses Spiel ist doof. Der Landwirt sagt, der Kunde kauft nur billig, deswegen baue ich dann doch nicht um. Und der Kunde sagt, der Landwirt macht kein Tierwohl. Beides stimmt nicht. Warum stimmt beides nicht? Weil in der Mitte ist noch der Lebensmitteleinzelhandel. Und der muss kommunizieren, was es gibt. Und da muss dann eine Haltungsform 4 genauso attraktiv präsentiert sein wie eine Haltungsform 1 oder 2. Warum sollte ich das hochpreisigere Produkt, was minderwertiger präsentiert ist, kaufen? Das macht schon das Unterbewusstsein nicht. Und deswegen freue ich mich, dass wir in unserer Kette, ist es eben so wichtig, dass Schlachthof, Verarbeitung, Lebensmitteleinzelhandel und Landwirt auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Weil dieses Spiel, der Kunde kauft nur billig, der Landwirt produziert kein Tierwohl, stimmt nicht. Wir brauchen den Lebensmitteleinzelhandel mit einer richtigen, gleichwertigen Kommunikation aller Haltungsformen da. Es gibt ja immer noch Märkte auch, die haben nicht mal Haltungsform 3 und 4. Wenn da 3 und 4 nicht liegt, dann kann der Kunde das natürlich auch nicht kaufen.
Ja. Du hast gerade gesagt, dass der Lebensmitteleinzelhandel die höherwertigen Produkte minderwertig präsentiert. Was meinst du mit minderwertig? Allein schon in der Kommunikation?
Nein, also das wollte ich, dass er die immer minderwertig präsentiert, das wollte ich nicht sagen. Aber es muss zum Beispiel, damit der Kunde wirklich eine Wahl hat, muss da 2, 3, 4 und 5 liegen. Ja, ansonsten hat der Kunde keine Wahl. Wenn da 3 und 4 nicht liegt, kann er es nicht kaufen.
Ach so rum, okay.
Also so, einfach schon und deswegen muss zum Beispiel, wenn man jetzt in der Theke, dann sieht man zum Beispiel im Sommer, dann ist da die Grillware in Haltungsform 2 ganz toll präsentiert, liegt da in Fülle und so weiter. Und dann liegt meinetwegen Haltungsform 4 eine Schinkenwurst verlassen hinten im Regal. Dann denkt das Unterbewusstsein des Kunden doch schon so, hä? Nee, das ist ja gar nicht so schön präsentiert. Und da soll ich noch mehr Geld für ausgeben? Das funktioniert halt nicht. Und da sehen wir einfach Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo alles gleichwertig präsentiert ist. Da haben wir eine echte Chance. Da haben wir eine wirkliche Chance. Und wo dann auch noch kommuniziert wird, warum ist es denn teurer? mit einem Bildschirm dahinter oder mit Infoflyers und mit einer Verkäuferin, die geschult ist, dann haben wir eine Chance. Ansonsten ist es quasi für uns als Haltungsform 4 quasi chancenlos.
Ja, Gabi, das war so schön und zwar so ein richtig wichtiger Abschluss auch nochmal. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du kannst jetzt gerne nochmal deine Webseite nennen und falls ihr auch in Gabis Stall gucken könnt, gibt es, glaube ich, auch Möglichkeiten, da sich einmal durchzuklicken. Genau, sag nochmal, wie man dich findet und wie man dich kontaktieren kann.
Ja, auf www.aktivstallfürschweine.de. Da sieht man dann halt auch unsere Kriterien, die Landwirte, die Höfe, die da zusammenarbeiten und auch einen Livestream.
Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören bis hierhin. Schreibt mir gerne, falls ihr noch Fragen dazu habt oder Anreize habt oder auch vielleicht Themenwünsche habt. Ich freue mich schon mit euch auf die nächste Folge. Bis zur nächsten Folge und danke an QS fürs Präsentieren dieser Episode.